Herzlich willkommen zum zweiten Podcast vom Impact Kombinat. Mein Name ist Kevin Kuhn und in diesem Podcast werden wir wöchentlich die besten und relevantesten Business-Podcasts der Woche zusammenfassen und schauen, welche spannenden Themen und Learnings sich hieraus kristallisieren. Welche Trends entwickeln sich? Wo findet ihr aktuelles und nützliches Know-how? Welche Podcasts der letzten Woche solltet ihr auf keinen Fall verpassen? Ja, wir befinden uns in Kalenderwoche 2 vom Jahr 2017 und die Agenda in dieser Woche ist im Themenblock 1 bei Themen der Woche das Thema Co-Ownership und hierbei geht es vor allem um Immobilienmarkt und Thema Nummer 2 ist E-Food oder besser ausgedrückt als Lebensmittel kaufen im Onlinehandel. Block Nummer 2 ist wieder mal der Kurzüberblick über die Podcast-Woche und Block Nummer 3 ist die Kürung des Podcasts der Woche. So, kommen wir zum ersten Thema der Woche und hierbei geht es um Co-Ownership. Ist im Prinzip einfach nur ein alternatives Finanzierungsmodell und hier wurde es angewendet für den Bereich Immobilien. Ein Thema, womit ich eigentlich nicht so richtig viel zu tun habe. Aber vielleicht gerade deswegen fand ich das diese Woche besonders spannend, hat darüber mal einen Podcast zu hören. Das Ganze wurde veröffentlicht oder besprochen im A16NZ Podcast, also A16Z, bisschen kryptisch der Name, aber das ist der Podcast von dem VC-Fund Andreessen Horowitz, ein relativ bekannter Software Investment Fund in den USA. Und genau, und sie halt besprechen halt regelmäßig irgendwelche Möglichkeiten und und halt Facts halt zum Thema Investment. Natürlich hat Themenrelevanz zu ihm, zu ihrer Firma. Und halt kommen wir kurz zu dem Modell. Also Co-Ownership heißt im Prinzip, dass man halt nicht alles besitzt, sondern halt einen Teil abgibt. Wir kennen das relativ gut von einer Firma zum Beispiel. Da kann man Anteile halt verkaufen, zum Beispiel irgendwie 25%. Und die kann man dann halt verkaufen im Austausch zu Geld oder vielleicht auch sind es andere Ressourcen oder Beratung. Da gibt es so verschiedene Modelle. Aber letztlich dieses Modell halt vor allem auszeichnet, ist, dass beide Parteien, also die halt zuerst verkauft und dann die halt einen Anteil erwirbt, ein Interesse daran haben, dass der Wert dieses Vermögen, dieser Firma oder in dem Falle der Immobilie steigt. Das heißt, halt die Interessen sind halt auf einer Linie und das ist eigentlich so ein bisschen, das, was einem unterscheidet zu vielen anderen Wertgegenständen, zum Beispiel in Auto oder so, was ja in der Regel eher halt Wert verliert über die Zeit. Und ich will jetzt halt gar nicht alle Punkte nennen, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Ich habe die, meine Notizen dazu, sind jetzt nicht super ausführlich, aber zumindest ein paar Bullet Points. Die sind auch auf der Webseite impact-kombinat.de. Aber ich will nochmal kurz halt sagen, wieso ich das vor allem irgendwie interessant fand. Also einerseits ist es halt eine Möglichkeit auch für die für die Leute, die halt sich ein Haus kaufen wollen, halt so halt eher dazu in der Lage sind, sich ein Haus zu kaufen, weil natürlich das Geld, was sie auf den Tisch legen müssen, um zum Beispiel ein Darlehen zu bekommen bei der Bank, halt sehr viel niedriger ist. Halt wenn es ein Haus zum Beispiel, also Haus und Grundstück vielleicht 200.000 Euro kosten sollten und sie geben halt schon gleich 20% ab, dann haben sie gleich halt 40.000, die sie nicht aufnehmen müssen als Darlehen oder selber aus dem Eigenkapital besorgen müssen und das ist natürlich ein großer Vorteil. Dasselbe funktioniert natürlich auch andersrum, wenn ich jetzt das Haus verkaufen will, weil ich zum Beispiel umziehe oder einfach halt wieder das Geld brauche, dann fällt es mir natürlich auch sehr viel leichter, einen Käufer zu finden für diese 160.000, obwohl das Haus einen Wert hat von 200.000, weil die Geldsumme nun mal niedriger ist. Das finde ich eigentlich sehr spannend dabei und macht wahrscheinlich auch einfach einen sehr guten Anwendungsfall. Bisher, also der Podcast hat es hat besprochen für die USA, da war es noch so ein bisschen, als ob es gerade so in Entwicklung ist und eine Option ist. Ich habe gesehen, dass es in UK, in Großbritannien, schon einen Service gibt, der sowas anbietet. Share to Buy heißen die. Ich habe auch einen Link da reingepackt in meine Notizen, die da schon also eine Vermittlung machen. Für Deutschland habe ich bisher noch keine. Hat noch keine Anwendung gefunden. Würde mich sehr interessieren. Sobald einer von euch irgendwas findet, bitte schreibt mir. Würde ich gerne mal erfahren, wie die das aufsetzen und wie das funktioniert. Genau, na, vielleicht noch einen letzten Punkt, was ich auch spannend fand daran, ist halt, wenn man das Ganze auch auf einer Art gesellschaftlichen Ebene sieht. Wir hatten ja 2008, 2009 hat weltweit eine Immobilienkrise und da sind einfach viele Leute aufgrund, ja im Prinzip halt dadurch, dass die Häuser am Anfang zu hoch geschätzt worden sind und die Werte dann, also die Häuser wieder an Wert verloren haben, haben sie im Prinzip sehr viel Geld verloren und mussten in Privatinsolvenz gehen. Und das hat halt letztendlich hat der Gesellschaft als solches und der Wirtschaft halt geschadet. Und wenn man halt jetzt sagt, okay, man muss, also wenn man zum Beispiel ein Gesetz auflegen würde und man würde sagen, man muss immer 20-25% abgeben an einem Haus, dann ist es im Prinzip wie eine Art Autoversicherung. Die funktioniert ja ähnlich. Hat der Gesetzgeber zwingt einen ja auch eine Autoversicherung zu haben und abzuschließen für sein Auto, damit im Falle eines Unfalls der Geschädigte eine Absicherung hat und seinen Schaden ersetzt bekommt. Und ähnliches könnte eigentlich auch hier der Fall sein. Finde ich spannend die Überlegung, ob das jetzt wirklich schon umsetzbar ist und wie genau, keine Ahnung, das ist mit Sicherheit noch halt eine Frage der Zukunft, aber als Trend finde ich das interessant und mich würde auch interessieren, halt welche weiteren Anwendungsfälle es gibt, außer jetzt Immobilien und Firmen, das sind die beiden, die mir jetzt eingefallen sind oder halt die ich jetzt bisher irgendwie erfahren habe. Da gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere und damit verbunden wahrscheinlich auch noch einige interessante Geschäftsfelder im Fintech-Bereich. Fand ich sehr spannend, diesen Einblick in die Zukunft. So, kommen wir zum Thema 2 in dieser Woche, das ist E-Food. Dabei geht es einfach darum, halt, wie man Lebensmittel kauft im Onlinehandel und ja, halt die ganze Infrastruktur dahinter und das Angebot. Und ja, vielleicht auch nochmal halt was Grundsätzliches, halt wieso ich halt überhaupt so eine Themen hier angehe in diesem Podcast und das Thema E-Commerce auch schon im letzten Podcast und in diesem Podcast und wahrscheinlich auch in den nächsten Podcast immer wieder irgendwo präsent sein wird. Ich finde es einfach spannend zu sehen, wie sich da gerade halt Bereiche entwickeln. Die sind auch alle sehr vertikal, also das bedeutet, die gehen von dem Kunden, von dem Nutzerverhalten über den Markt und den Anbieter, dann halt bis runter zu den Technologien und teilweise halt auch zur Infrastruktur. Also letztlich müssen die Waren ja auch ausgeliefert werden. Und das finde ich einfach sehr spannend, wie da so ein relativ komplexer Strang halt sich bildet. Und gerade halt jetzt kann man so halt wirklich halt sehr schön sehen, wie von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr sich der Onlinehandel da halt entwickelt und gerade im Lebensmittelbereich ist es so, dass wir da noch ein bisschen in den Kinderschuhen sind, gerade hier in Deutschland. In anderen Bereichen, zum Beispiel halt Kleidung oder Bücher, ist es natürlich schon sehr viel verbreiteter, online einzukaufen. So, das Thema wurde behandelt, hat diese Woche im Kassenzone-Podcast vom Alexander Graf. Und dabei gab es ein Interview mit dem CEO von All You Need Fresh, Udo Kieslich. Und ja, es ging so ein bisschen darum, halt eine Einführung zu geben in E-Food, aber auch einen Ausblick, wie das Ganze sich entwickelt bis 2020 oder sogar bis 2025. Auch hier wieder, es gab sehr, sehr viele Facts und Infos und Zahlen auch. Die habe ich hier in meinen Notes drin, soweit ich die mitschreiben konnte. Ich hoffe, ich habe da nichts ausgelassen. Die könnt ihr nachlesen auf der Webseite. Aber vielleicht kurz so zu den Themen, die ich irgendwie spannend fand. Also eins, was sich so ein bisschen halt herausgestellt hat, ist halt, dass eine der Wachstumshürden aktuell ist wirklich die Abwicklungskapazität. Also im Prinzip halt die Waren verpacken im Lager, in den Truck packen, der Truck fährt los und das Ganze dann bis in die Wohnung geliefert. Das ist im Moment wirklich noch so der Punkt, an dem das Ganze, wo es halt eine Hürde gibt. Auf der Kundenseite, wo man bestellt und das User Interface hat, da gibt es zwar auch noch ein paar Probleme, aber die sind halt größtenteils schon gelöst durch ähnliche Anwendungen. Und halt das ganze Thema Infrastruktur und Abwicklung ist spannend. Die haben das auch ganz gut abgehandelt. Also zum Beispiel halt das Thema Kühlung ist ein Thema halt gerade bei TK, also Tiefkühlkost. bei TK ist das ein Problem, weil halt das ist einfach, das gehört halt zum Warenkorb bei uns einfach dazu. Also halt bei eigentlich fast jedem von uns. Und daher muss es halt auch irgendwie in dieses E-Food-Thema rein. Und da ist es natürlich schwierig, diese Kühlungsketten nicht zu unterbrechen, ausreichend zu kühlen. Aber dann halt wiederum gibt es auch einfach halt verschiedene Kühlzonen zu verschiedenen Produkten. Also TK, dann halt frische Waren und dann halt auch halt trockene Waren, die eigentlich überhaupt keine Kühlung brauchen. Und das macht das Ganze natürlich relativ komplex, vor allem sehr viel komplexer, als wenn ich das jetzt mit Büchern machen würde. Dann halt auch das Thema halt der Lagerung. Also da ist so ein bisschen die Frage, halt welche Lagerung ist die beste oder die vorteilhafteste. Da gibt es halt einmal das zentrale Lager. Also im Prinzip ein riesengroßes, effizientes Lager, zum Beispiel in Zentraldeutschland, von wo aus denn alles geliefert wird, hat den Vorteil, dass es halt sehr schnell halt Stückkostenvorteile gibt, also bei großen Bestellungen ist es dann halt relativ effizient, hat aber auch den Nachteil, dass es sehr langsam ist, also man kann im Prinzip nicht am selben Tag liefern, das ist fast unmöglich. Und selbst am nächsten Tag ist es schon im Moment schwierig. Also 1 bis 2 Tage ist im Moment so halt der schnelle Durchschnitt. Und die alternative Lösung ist halt die dezentrale Methode. Das heißt halt, die Fahrzeuge fahren in die Supermärkte, die in den Städten sind, und holen halt da die Waren raus. Also gehen halt quasi so als Fake-Shopper, also nenne ich die jetzt mal, dadurch einen Laden und bringen es dann in den Truck und fahren es nach Hause. Es gibt auch sowas wie Dark Stores, habe ich gelernt. Also im Prinzip Supermärkte, die gar nicht zugänglich sind jetzt so für den normalen Kunden, sondern halt nur für die Mitarbeiter des Lieferdienstes. Halt finde ich irgendwie ganz spannend, diese Vorstellung. Genau, und das Ganze habe ich schon gerade angesprochen, fand ich spannend, das Thema Same Day, weil das ist ja eigentlich so, dass das ist halt das Essentielle. Also ich will halt bestellen und dann noch am selben Tag meine Lebensmittel haben, weil ich will natürlich heute irgendwas kochen und ich sehe gerade, dass irgendwie der Kühlschrank halb leer ist und dann möchte ich eigentlich in den Supermarkt gehen. Oder ich will halt auch nicht und dann möchte ich mir das bestellen lassen. Das heißt halt, eigentlich ist da der perfekte Anwendungsfall für den Kunden. Und das ist halt im Prinzip halt nur möglich, dass man wieder halt beim Thema Wachstumshürde mit einem Zentrallager, was halt wirklich im Ballungsraum ist, also quasi eine Mischung aus zentral und dezentral, Das heißt, halt jetzt hier zum Beispiel in Berlin, wo ich wohne, wäre das halt direkt am Stadtrand ein Lager und dann hat man wirklich die Möglichkeit, mit einem kleinen Sprinter mehrere Touren zu fahren am Tag, so dass man halt, wenn man zum Beispiel bis um 3 Uhr oder bis um 15 Uhr, Entschuldigung, bis um 15 Uhr bestellt, dass man dann die Waren noch am selben Abend bekommt. Fand ich ganz interessant. Dann noch ein bisschen abseits von dem Podcast habe ich auch noch entdeckt, es gibt noch den Supermarkt-Blog. Das ist ein Ableger vom Exciting Commerce-Blog. Da wurde das Thema auch ein bisschen aufgegriffen und ich fand halt hier auch noch eine Sache ganz spannend, deswegen halt wollte ich die auch noch jetzt hier mit reinnehmen. Und zwar gibt es auch sowas wie einen Lieferpass oder eine Lieferflatrate. Das funktioniert so ein bisschen wie Amazon Prime, wenn das hat einige von euch kennen. Also man bezahlt eine Grundgebühr und dann bekommt man einen kostenlosen Versand für einen Zeitraum. Und hier gibt es halt schon ein paar verschiedene Modelle, die ausprobiert worden sind oder jetzt gerade im Ausprobieren sind. Da habe ich auch einen Link reingestellt zu dem Supermarkt-Blog. Und das fand ich eigentlich auch ganz spannend, weil das halt genau gerade so zeigt, in welchem frühen Stadium eigentlich dieser Markt ist, weil das System, was jetzt zum Beispiel Rewe ausprobiert, ist halt noch nicht so gut ausgereift. Also das ist halt nicht, wirklich nutzerfreundlich und halt zum Beispiel in Österreich gibt es halt den Supermarkt Billa und da ist es schon mal ein bisschen besser aufgesetzt auch bei Amazon Fresh ist das, also der Lieferdienst von Amazon für Lebensmittel, da ist das Ganze auch noch nicht so schön, noch nicht so intuitiv gemacht. Aber das ist eigentlich ganz gut beschrieben da in dem Blog. Könnt ihr euch gerne dort weiterlesen. Und dann noch eine kleine Ergänzung aus Podcast-Sicht. Es gab noch einen weiteren Podcast diese Woche zum Thema Essen. Und das war der Detektor FM Wirtschaftspodcast. Und dabei ging es halt kurz und knapp um die Vorstellung des Konzernatlas der Heinrich-Böll-Stiftung. Also die Heinrich-Böll-Stiftung hat des Öfteren Atlasse raus, zum Beispiel auch der Globalisierungsatlas oder Fleischatlas oder Kohleatlas. Das sind so Beispiele davon, die sind immer sehr, sehr spannend mit vielen Daten und auch und halt vielen Karten, was natürlich mich als Geograf immer sehr beeindruckt. Wie auch immer, halt die haben halt auch nochmal thematisiert, dass es eigentlich im Moment eine Monopolstellung oder Oligopolstellung in der Lebensmittelbranche gibt. Es gibt halt vier große Supermarktketten, also Edeka, Rewe, Aldi und dann Schwarz. Und Schwarz hat dahinter stecken Lidl und Kaufland zum Beispiel. Und dass die im Prinzip das Ganze, also halt die ganze Lebensmittelbranche kundenseitig halt komplett dominieren und da halt einen Großteil der Umsätze machen. Und dasselbe ist dann natürlich auch auf der Produzentenseite, also sei es halt bei Pflanzenschutzmitteln oder Verarbeitern oder Düngemitteln und so weiter und so weiter. Da gibt es im Prinzip, ist halt der Markt relativ konsolidiert, hat viele Konzerne und halt die negativen Aspekte davon werden in dem Podcast kurz beschrieben und sind sehr wahrscheinlich auch in dem Konzernatlas dann nachzulesen. Ich habe ihn bisher noch nicht gelesen, aber werde ihn mir, denke ich mal, anschauen. Genau, so viel zum Thema E-Food. Wie gesagt, die Notizen sind sehr viel länger als das, was ich gerade erzählt habe. Es lohnt sich, den Podcast zu hören. Sehr spannend und bildet eine schöne Einführung in das Thema. Und das ist, denke ich, ein Thema, was in Zukunft uns noch des Öfteren begegnen wird und womit wir wahrscheinlich alle irgendwann mal praktische Erfahrungen sammeln werden. Und dann kommen wir auch schon zum Kurzüberblick der Podcast in dieser Woche. Und ich habe hier vier Podcasts mal exemplarisch rausgesucht. Es gab noch einige mehr, die auch spannend waren, aber die vier, die kann ich eigentlich ganz gut weiterempfehlen. Wir haben zum ersten den Online-Marketing Rockstars Podcast, hatten wir auch schon letzte Woche. Und hierbei gab es ein Interview mit Gary Vaynerchuk. Muss ich eigentlich fast gar nicht viel zu sagen. Ist aber immer wieder viel Inspiration, die darüber kommt, und viel Motivation, die man einfach bekommt, halt, wenn man ihn hört. Das Interview fand ich eigentlich ganz gut. Lohnt sich reinzuhören. Es gibt auch ein paar Sachen, die man noch nicht so gehört hat von Herrn Vaynerchuk. Ich höre ja auch relativ viel von ihm und dabei gab es doch nochmal ein, zwei neue Facts. Also es lohnt sich da reinzuhören. Denn als zweites haben wir den Exchanges Podcast. Da wurde diese Woche behandelt Zalando als Tech Company. Ist schon ganz spannend, weil halt die Kollegen bei Zalando wollen jetzt um die 1000 Entwickler einstellen haben jetzt auch schon erste Versuche gemacht in das Thema Video und auch Infrastrukturprojekte und das entwickelt sich so ein bisschen halt zu einer neuen Plattform, ähnlich wie Amazon, und das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und bleibt interessant, das Ganze zu verfolgen. Denn als drittes haben wir den Startup-Erfolg-Podcast. Gab es ein Interview mit Christian Arndt vom Venture-Arm von CW. CW, diese Fotofirma. und ist ganz spannend, weil er gibt Tipps, wie man Investoren findet, wie man sich da halt vorbereiten soll, wie man das Pitch-Deck vorbereiten soll, wie man die Investoren ansprechen soll, und natürlich auch nochmal so ein paar weitere Aspekte, wie man das Team aufbaut und so. Also schon einige interessante Sachen. Ich fand, für mich war jetzt nicht so viel Neues dabei, deswegen habe ich das jetzt nicht mit aufgenommen, aber für jeden, der da in dem Bereich noch nicht so viel Erfahrung hat, der sollte da eigentlich reinhören. Das ist wirklich halt sehr wertvoll, was da vermittelt wird. Und dann zu guter Letzt das Smart Entrepreneur Radio von Matthew Mockridge. Und er hat hier diese Woche so zwei Auszüge oder Zusammenfassungen halt gebracht aus Interviews, die er vorher gegeben hat. Also eigentlich nicht top aktuell, was ich hier gerade bringe, aber er hat es halt im Zusammenhang gemacht mit seinem Buch, was er gerade rausbringt, Supernotes. Wieso ich das hier anbringe, ist vor allem, dass diese beiden Interviews einmal mit Alex Fischer und dann noch mit Mario Bauer wirklich sehr, sehr gut sind. Und es lohnt sich einfach, diese beiden Interviews anzuhören. Da geht es auch viel auf der Meta-Ebene, auch zum Thema Energie und Motivation, aber auch zum Thema Angst und hat sich halt nicht irgendwelche Hürden aufbauen fand ich sehr, sehr informativ und inspirierend, diese beiden Interviews. Es lohnt sich, da reinzuhören. So, und dann kommen wir zum dritten Teil unseres Podcasts, das ist die Kürung des Podcasts der Woche. Und da will ich es kurz machen, ich fand den Kassenzone-Podcast zum Thema E-Food am besten. Da gab es einfach so viel kondensiertes Wissen. Es ist so viel, dass ich überhaupt keine Chance gehabt hätte, es irgendwie einzubringen in diesen Podcast. Und ich hätte wahrscheinlich noch 3 Tage erzählen können darüber. Und es ist wirklich eine sehr schöne Zusammenfassung gewesen. Und daher, halt weiter so von mir. Wenn ihr halt nicht viel Zeit habt, um unterwegs Podcasts zu hören, hört euch den an. Ihr werdet garantiert mehr Wissen als vorher. Und das lohnt sich. Das war der Podcast vom Impact Kombinat für diese Woche. Ich hoffe, dass ihr was gelernt habt und auch, dass ihr dann nun noch besseren Überblick habt über aktuelle Trends. Alle Podcast-Folgen, die ich erwähnt habe, die sind verlinkt in den Shownotes. Wie gesagt, halt weitere Anmerkungen sind auch auf der Webseite impact-kombinat.de zu finden. Wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Fragen habt zu dieser Folge oder auch wenn ihr einfach Lust habt, ganz generell mir irgendwelche Nachrichten zu schicken, irgendwelche Highlights, die ihr aufgeschnappt habt oder, dann könnt ihr mich erreichen unter der E-Mail-Adresse post@impact-kombinat.de. Ansonsten freue ich mich natürlich auf eine Bewertung bei iTunes und über viel Feedback, denn das Ganze ist für mich auch ein Lernprojekt. Und ja, lieben Dank fürs Zuhören. Ich weiß zu schätzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, und ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Euer Kevin.